NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
29. September 1889. Die erste Aufführung der Freien Bühne in Berlin.
Die Revolution des deutschen Theaters fand natürlich auf der Bühne statt. Geplant wurde sie in der Kneipe, das heißt in einer Weinstube, denn die Revoluzzer entstammten dem gehobenen Bürgertum, trugen Hemd und Krawatte und nannten einander Sie und mein Herr. Der Ort also?
Das Kempinski am Kurfürstendamm.
Die Zeit?
Ein Abend im März 1889.
Die handelnden Personen? Eine Gruppe von um 1860 Geborenen am Beginn ihrer Karriere. Jung, forsch und sprühend vor Ideen. Alle werden sie später einen Namen haben. Alle zu den Erneuerern des kulturellen Lebens im Deutschen Kaiserreich zählen.
Nummer 1. Theodor Wolff. Gerade 21-jährig und Nachwuchsredakteur beim Berliner Tageblatt. Unter Wolffs späterer Chefredaktion wird die Zeitung zum einflussreichsten Blatt der Hauptstadt werden, neben der ebenfalls legendären Vossischen Zeitung.
Jetzt ist Wolff gerade aus Paris zurück. Er hat dort den Wirbel um das Théâtre Libre miterlebt. Eine Truppe junger, experimentierfreudiger Amateure, die ausschließlich neue und moderne Stücke aufführen. Stücke zeitgenössischer Autoren wie Henrik Ibsen oder Emile Zola, naturalistische Dramen, sozialkritisches. So etwas wünscht sich Wolff auch für Berlin.
Nummer 2. Wolffs älterer Kollege beim Tageblatt, der Ex-Schauspieler Maximilian Harden. Mit einem Artikel in der von ihm herausgebrachten Zeitschrift Die Zukunft wird Harden 1906 einen der größten Skandale des Kaiserreichs entfachen. Es ist die sogenannte Eulenburg-Affäre um den homosexuellen Diplomaten Philipp zu Eulenburg und eine Handvoll weiterer Herren, die Kaiser Wilhelm angeblich ein bisschen mehr als nur sympathisch fand. Noch aber ist Harden ein kleiner Kritiker und angeödet wie Wolff vom trostlosen Berliner Bühnenleben. Das Gros der Inszenierungen ist brav, sterbenslangweilig oder dumm.
Einer der Gründe? Durch die Gewerbefreiheit von 1869 verloren die Hofbühnen ihr Monopol. Theater verkam zum Geschäft. Ein Zeitgenosse klagt:
Eine Vielzahl der Berliner Bühnen werden durch wüste Spekulanten geleitet, die ebenso in Roggen und Spiritus wie in Theater machen könnten.
Theaterdirektoren gestatten Schauspielern aus Kostengründen oft nur 3 oder 4 Proben. Entsprechend schlecht sind die Inszenierungen. Zu sehen gibt es billige Salonstückchen und alberne Possen, hausbackene Kost, wie Wilhelm II. Gerade an die Macht gekommen sie liebt. Allenfalls noch ein paar fade Klassiker, fantasielos gewürzt mit viel hohlem Pathos. Der ganze Theaterbetrieb ist muffig und rückwärtsgewandt. Und das in einer Zeit des Auf- und Umbruchs. Es sind die Gründerjahre.
Alles boomt und schaut nach vorne. Wissenschaft und Technik, das Bauwesen, die Wirtschaft. Es werden moderne Industriekonzerne gegründet, Eisen- und U-Bahnlinien gebaut, die Berliner Innenstadt elektrifiziert. Der Tuberkelbazillus, die Röntgenstrahlen entdeckt.
Die Moderne ist da, nur das Theater hat sie verschlafen. Harden und Wolff haben ins Kempinski geladen, um es wachzurütteln. Es kommen
Nummer 3 und 4, die Literatur- und Theaterkritiker Otto Brahm und Paul Schlenter. Gemeinsam mühen sie sich seit einigen Jahren, dem Norweger Ibsen beim Berliner Lesepublikum Anerkennung zu verschaffen. Unter anderem mit Artikeln in der Vossischen Zeitung, wo auch der sehr viel ältere und längst berühmte Theodor Fontane eifrig schreibt.
Fontane ist zwar nicht zugegen an jenem Märzabend 1889, zählt aber später zu den engagiertesten Unterstützern der damals im Kempinski angestoßenen Theaterreform. Mit dabei sind jedoch
5. und 6. die westfälischen Dichterbrüder Julius und Heinrich Hart, deren Zeitschrift Die kritischen Waffengänge der literarischen Moderne in Deutschland den Weg mitbereitet. Dann der Redakteur und Satiriker Julius Stettenheim, ein Berliner Urgestein. Ferner als Männer fürs Praktische ein Jurist und ein Theateragent. Und Nummer 10.
Ein aus Liptoschent-Miklos im damaligen Oberungarn eingewanderter jüdischer Kaufmannssohn namens Samuel Fischer. 2,5 Jahre ist es her, dass Fischer einen kleinen Verlag gründete, mit Eisenbahnkursbüchern als Schwerpunkt des Programms. Mittlerweile hat er seinen ersten richtigen Autor, was ein prächtiger Coup war, denn alle deutschen Verleger haben sich um Ibsen gerissen. Ibsen ist der Mann der Zeit und Fischer, der damals schon den Fischer mit dem Netz in seinem heute weltberühmten Logo hat. Samuel Fischer hat ihn eingefangen. Da sitzen sie also, die 10, haben die Nase voll vom Mief der verstaubten Bühnenwelt und wollen Großes. Doch vor der Revolution steht eine fast 40 Jahre alte Zensurverordnung des Berliner Generalpolizeidirektors Karl Ludwig von Hinkeldey.
Es ist zu prüfen, ob Sicherheits-, Sitten-, Ordnungs- oder gewerbepolizeiliche Bedenken der Vorstellung entgegenstehen.
Jedes Stück, das auf die Bühne soll, muss der Zensur vorgelegt werden.
Keine Chance durchzugehen haben zeitkritische Werke, die gesellschaftliche Missstände anprangern oder Probleme wie Massenarmut, Hunger, Krankheit und Alkoholismus auch nur andeutungsweise thematisieren. Zu groß ist die Angst der Behörden, dass Zuschauer zum Klassenhass angestachelt werden. Soziale Unruhen liegen in der Luft. Fast zeitgleich mit dem ersten Treffen der 10 Berliner Theaterreformer findet im Ruhrgebiet, damals zu Preußen gehörend, der erste organisierte Bergarbeiterstreik der Geschichte statt.
Es gibt allerdings einen Trick, mit dem sich die bornierte preußische Zensur aushebeln lässt. Vorstellungen privater Vereine sind von der Zensur ausgenommen. Sie dürfen auch Stücke aufführen, die für öffentliche Bühnen nicht freigegeben sind. So gründen also die Herren aus der Weinstube nach vierwöchiger Diskussion einen Theaterverein, genannt die Freie Bühne, was mit den Worten Otto Brahms bedeutet:
frei von engstirniger Zensur, von hohler Deklamation auf der Bühne, von Geschäftsinteressen. Frei für ein Theater, das das Leben und wirkliche Menschen zeigt.
Man finanziert sich über Mitgliedsbeiträge und Spenden. Mitglied werden kann jeder, auch und ausdrücklich Frauen. Das hat vielleicht mit Emanzipation zu tun, vor allem aber damit, dass sich Frauen, die noch weitere 30 Jahre auf ihr Wahlrecht warten müssen, damals nicht politisch betätigen dürfen. Einen Verein, zu dem auch das schwache Geschlecht Zugang hat, so hoffen die Gründer der Freien Bühne, wird die Obrigkeit gar nicht erst verdächtigen, politisch agitieren zu wollen.
Den Spielplan bestimmen die aktiven Mitglieder. Das sind vorerst die 10 Gründer. Die passiven Mitglieder haben das Recht, jede Vorstellung für 3 bis 3,50 Mark zu besuchen. Geplant sind 10 Aufführungen pro Jahr, was viel ist, bedenkt man, dass die Freie Bühne weder ein festes Haus noch ein ständiges Ensemble besitzt.
Die erste Vorstellung und mit ihr die Geburt des modernen deutschen Theaters findet am 29. September 1889, heute vor 125 Jahren, statt, im angemieteten Schillertheater. Pünktlich 11 Uhr morgens, eine Sonntagsmatinee. Gegeben wird, keine Überraschung, ein naturalistisches Stück, ein düsteres Drama des Norwegers Henrik Ibsen, Gespenster. Gespenster spielt im gutbürgerlichen Milieu und handelt von einer scheinbar heilen Ehe, die in Wahrheit auf Betrug und Verlogenheit gründet. Es kommt zur Katastrophe, als die Gutsfrau Helene Allwig den Deckmantel familiärer Verschwiegenheit lüftet, welcher seit Jahrzehnten über einem Sündenpfuhl aus Hurerei, Ehebruch, Inzest, Alkoholsucht und geistigem Schwachsinn liegt.
Aber jetzt, Herr Sturmann, das will ich Ihnen die Wahrheit sagen.
Die Schauspielerin Hedwig Wangel in einer historischen Aufführung aus den 1920er Jahren.
Was ist denn die Wahrheit?
Die Wahrheit ist, dass mein Mann ebenso ruchlos starb, wie er alle seine Tage gelebt hatte.
Was sagen Sie?
Ebenso ruchlos nach 19-jähriger Ehe, in seinen Neigungen wenigstens, wie es war, bevor sie uns vor dem Altar verbannt.
Bei den meisten Vereinsmitgliedern stößt die erste Aufführung der Freien Bühne auf Begeisterung. Einige Kritiker nennen das Stück abscheulich und verderblich und mäkeln über zu lange Kunstpausen der Schauspieler beim Vortrag.
Genau das aber ist eine der Neuerungen des modernen naturalistischen Theaters. Ihm geht es ja um die Nachahmung der menschlichen Natur. Die Darsteller tragen keine gekünstelten Verse vor, sondern spielen. Sie setzen behutsame Gesten und stummes Mienenspiel ein, um die inneren Regungen, die Gedanken und Gefühle ihrer Figuren zu zeigen.
Einen Skandal provoziert die erste Aufführung der Freien Bühne nicht. Den gibt es 4 Wochen später. Der Verein zählt bereits mehrere hundert Mitglieder. als ein Stück des 27-jährigen, gerade eben von Samuel Fischer entdeckten Autors Gerhard Hauptmann Premiere hat. Vor Sonnenaufgang heißt Hauptmanns Bühnenerstling über eine zwar reich gewordene, aber moralisch degenerierte, dem Suff verfallene Bauernfamilie.
Die Spannung entlud sich in einer Weise, die in den Annalen selbst der radauseligsten Vorstadtschmieren nicht ihresgleichen finden dürfte,
schreibt der Dichter Richard Demel über die Vorstellung.
Alt und jung gaben sich dem Vergnügen hin, mit Radauflöten und Stiefelabsätzen den neuen Mann zu empfangen, wenn er auf der Bühne erschien. Von Akt zu Akt wuchs der Lärm. Schließlich lachte, höhnte oder jubelte, trampelte man mitten in die Unterhaltung der Schauspieler hinein.
Bereits im Vorfeld war Protest laut geworden und die Schauspieler hatten Drohbriefe erhalten, weil eine Geburtsszene angekündigt worden war. Die fand dann allerdings gar nicht statt. Ein Gynäkologe namens Dr. Kastan warf trotzdem wütend seine Geburtszange auf die Bühne und brüllte: Ja, sind wir denn hier im Bordell? Für die 10 Gründerväter der freien Bühne hätte es nicht besser laufen können. Nur 4 Wochen nach der ersten Aufführung ist der Verein eine stadtbekannte Institution. Je wüster die Schimpftiraden in den konservativen Hauptstadtblättern, desto stärker wird der Zulauf. Sehr zum Ärger etwa des Journalisten Isidor Landau, einem der eingeschworensten Gegner der freien Bühne.
Die freie Bühne bewährt sich immer mehr als sinnreiche Einrichtung, dem überfeinerten Großstädter die Sonntage angenehm durchzuekeln. Nachdem Ibsen mit Gehirnerweichung und Wahnsinn den Anfang machte, war heute Gerhard Hauptmann der Sonntagsprediger, behandelte den Säuferwahnsinn. Man hatte das Gefühl, als seien die Vorstandsmitglieder der freien Bühne zugleich im Verein gegen den Missbrauch geistiger Getränke und hätten einfach die Vorlagen für die beiden Vereine vertauscht. Was wollen Sie uns noch vorsetzen?
Noch mehr Ibsen, bald Tolstoi und Hauptmann. Er wird zum Hausautor der freien Bühne. Dem blassen, blondgelockten und noch schüchtern auftretenden jungen Mann aus der schlesischen Provinz gelingt mit Vor Sonnenaufgang der Durchbruch. Und das naturalistische Drama erobert Deutschlands Bühnen.
Mit Hauptmann betreten unheroische Menschenkinder die Bühne, von dunklen inneren Mächten getrieben, von einem unentrinnbaren äußeren Schicksal gebeutelt. Der Fuhrmann Henschel, die schwangere Magd Rose Bernd, die Putzfrau Henriette John aus den Ratten. Ihrer aller Tragödie ist keine Antike mehr, sondern die der kleinen Leute und der industriellen Moderne. Ausbeutung, Arbeitslosigkeit, soziale Verrohung.
Bei Hauptmann dürfen erstmals im deutschen Theater die Proletarier sprechen und wie sie reden, im Schlesischen des Dichters Heimatdialekt. Hier ein Ausschnitt aus einer Hörspielfassung der Weber von 1952.
Ich weiß gar nicht, wenn Sie mir das malen, Sie geben mir keinen Vorschuss. Oh Jesus, oh Jesus.
Das ist ja Jesus, lasst bloß Herr Jesus in Frieden.
Ich bin gewiss nie faul, aber ich kann ihn ja sofort. Zwingen kann man's doch nicht. Wir arbeiten gewiss, was wir aufbringen. Bloße paar Gräscheln, dass mir zu Brote kommen. Der Power borgt nicht mehr. Man hat doch Häufel Kinder.
Die Leineweber haben alle ja ein Kind. Alle, puff, puff, puff.
1912 erhält Gerhard Hauptmann den Nobelpreis für Literatur für sein Stück über den schlesischen Weberaufstand. Die freie Bühne gibt es da längst nicht mehr. Otto Brahm übernimmt 1894 das Deutsche Theater in Berlin, Paul Schlenter geht später nach Wien, ans Burgtheater. Nicht etwa, weil die freie Bühne gescheitert wäre. Es ist nur so, dass innerhalb von 3-4 Jahren das naturalistische Drama so erfolgreich geworden ist, dass es auch an vielen anderen Hauptstadtbühnen zu sehen ist.
Die freie Bühne ist tot, haben die Gegner triumphierend gerufen.
Otto Brahm im Rückblick auf das Ende jenes Vereins, der das deutsche Theaterleben revolutionierte.
Wir aber antworteten guten Mutes, sie starb am Erfolge.
Im Zeitzeichen erinnerte Almut Fink an die erste Aufführung der freien Bühne in Berlin, die heute vor 125 Jahren stattfand. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.